Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand. Jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
BVB geht in Amsterdam baden und Messi zerstört RB-Hoffnung.
Jule Weigel will Hansi zum Anruf zwingen.
Dem DFB droht eine demokratische Präsidentenwahl und das ist doch mal gut.
Die Wagner-Brüder erzählen über ihr gemeinsames NBA-Abenteuer.
Das sind sie am heutigen Mittwoch, die Themen, die Stand jetzt um 7.07 Uhr das Zeug zum Tagesgespräch haben. Dazu gibt's natürlich Top und Flop und ein Ereignis des heutigen Tages in der Sportgeschichte und das umschreibe ich mal mit dem Begriff Dosenwerfen, hat aber mit RB Leipzig nichts zu tun.
Und damit Morge, wie mein Vater sagen würde, zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages, wie ihr hört, auch heute wieder mit vielen, vielen tollen Themen, unterstützt vom Sportinformationsdienst SED. Ich bin Andreas Bohr.
Und bei mir zu Hause heißt und hieß es immer schon einfach Moin.
Moin.
Natürlich, wie sonst. Ich bin Malte Asmus.
Und bloß nicht Moin Moin, ne? Das wäre dann der letzte Schnagger, oder?
Ja, ein Gespräch morgens um diese Uhrzeit schon aufdrücken, dass ich überhaupt so viel reden muss. Das ist schon wieder natürlich, aber gut.
Ja. Malte, was machen wir denn?
Ich würde sagen, wir reden ein bisschen, auch wenn es gegen die Natur des Norddeutschen ist. Wir blicken zum Start mal schnell auf die Champions League von gestern Abend zurück.
Ja, zuerst einmal auf den BVB bei Ajax. Die Dortmunder hatten Matchball und den haben sie ganz, ganz kläglich vergeben. Beim 0:4 hatten sie nicht den Hauch einer Chance, kassierten die höchste Königsklassen-Niederlage der Vereinsgeschichte. Am Ende fragt man sich ja immer, ja, woran hat's gelegen? Also, Malte, woran hat's gelegen? Woran lag das?
Woran lag's? Dortmund hat auf allen Ebenen enttäuscht, kann man einfach mal so festhalten. Haaland vorne, der hing komplett in der Luft, kriegte weder Bälle noch Unterstützung. Mittelfeld hatte keinen Zugriff im Pressing. Das gab Ajax dann enorme Räume und die haben das dann auch eiskalt genutzt. Dazu gab es dann noch das Reus-Eigentor in der 11. Minute, das den Weg frei machte für Ajax. Aber es waren nicht nur Dortmunder Versäumnisse, dass Ajax gut im Spiel war. Die waren auch wirklich richtig gut. Vollgasfußball mit Allaire und Co. Alle mit enormem Einsatz. Tolles Positionsspiel. Das sah richtig, richtig gut aus. Die haben ihre kollektive Stärke gezeigt und die Qualitäten ihrer Einzelspieler dann auch noch richtig zur Entfaltung gebracht. Beides dann kombiniert und damit den BVB letztlich nach allen Regeln der Kunst, man kann es wirklich sagen, an die Wand gespielt. Dortmund hatte keine Idee, wie sie sich hätten befreien können. Hatten Glück, dass sie eigentlich nicht noch höher verloren haben als 0:4. Und diese Hoffnung, über die wir gestern gesprochen haben, dass die Dortmunder über Entspannung bekommen in den jetzt kommenden englischen Wochen, da mal ein bisschen kürzer treten können, ist jetzt erstmal dahin. Das Weiterkommen in der Champions League eben noch nicht sicher. Ajax dagegen ist auf jeden Fall jetzt erstmal unangefochtener Erster in der Gruppe C und hat sich das auch wirklich verdient. Ja, und was war bei Leipzig in Paris los bei der 2:3 Niederlage von RB?
Eieiei, lange Zeit so ein bisschen verkehrte Welt. Paris hatte den Ball durch Mbappé früh geführt, aber Leipzig die Chancen zur Führung. PSG hat trotz 70% Ballbesitz ab der 16. Minute keine Torgelegenheit gehabt. Ein sehr, sehr gut spielender Silva und Mukiele trafen dann für Leipzig. Und die hätten theoretisch dann auch noch höher führen können, aber wir sprechen, also sagen wir mal, wir haben es gestern angesprochen, die wiederholten Fehler von Leipzig, immer wieder kleine Patzer. Und dann gab es einen ganz entscheidenden, zwar auch nur ein ganz kleiner, aber er war dann doch entscheidend. Adams verlor den Ball und der leitete ja wirklich einen schmeichelhaften Ausgleich durch Messi ein. Der hat die ganze Szene eigentlich nur stehend zugeschaut und dann in einer Sekunde ist er losgerannt und dann ging's los und dann kam der Ball eben dann doch ins Tor. Also und Simakan faulte Mbappé und dann hast du einen schmeichelhaften Elfmeter und Messi hat das Ganze per Panenka da so, also mit einem Chip in die Mitte des Tores, sieht fast arrogant aus, ist aber doch wirklich, wie soll man sagen, ein Geniestreich, hat er dann doch die Verhältnisse wieder gerade gerückt. Das muss man so sagen, individuelle Klasse gewann dann gegen individuelle Patzer, noch nicht mal große Fehler, aber Patzer und ein bisschen auch wegen des Schiris ging dieses Ding dann doch in die Hose, denn diesen ersten Elfmeter, den hätte man weiß Gott nicht pfeifen müssen. Es gab dann noch einen zweiten und der war dann auch berechtigt in der Nachspielzeit. Den hat Mbappé aber dann doch in den Pariser Nachthimmel geballert. Unglücklicher, finde ich, kannst du bei PSG nicht verlieren, aber du kannst verlieren und jetzt stehst du mit 0 Punkten nach 3 Spielen am Tabellenende. Jetzt warten dann Man City und nochmal PSG, da rückt sogar die Europa League in weite Ferne. Aber das war so richtig unnötig.
Stand jetzt aktuell.
Hoffen wir mal aus deutscher Sicht, dass das heute dann nicht so weitergeht in der Champions League.
Die Bayern treffen heute Abend in der Champions League auf Benfica Lissabon. Die sind mit einem breiten Grinsen ins Flugzeug gestiegen, denn in Lissabon wurden die Bayern Champions League Sieger und das haben sie natürlich noch im Hinterkopf. 21 Uhr geht's in Portugal los und dabei gibt's ein Wiedersehen mit Julian Weigel. Der kickt dort seit Januar 2020 und ist mit 20 Millionen Ablöse Benficas zweiteuerster Transfer, Stand jetzt.
Ja, und diesen Posten, diesen Nimbus, den rechtfertigt er mittlerweile auch. Anfangs hatte er ein paar Probleme, aber letzte Saison, da wurde er dann von den Benfica-Fans zum Spieler der Saison gewählt und das hat ihn offenbar beflügelt, denn in dieser Spielzeit, da hat er schon 2 Tore selbst erzielt und 4 vorbereitet und das ist eine Bilanz nach 12 Saisonspielen, die hatte er in seiner Karriere, Stand jetzt noch nie, also der war noch nie so gut, was diese Statistik angeht und dafür wird er auch von seinem Coach mittlerweile gelobt, Jorge Jesus, der konnte ja anfangs nicht viel mit ihm anfangen, aber mittlerweile nennt er Weigel als fundamental wichtig für unser Spiel, Zitat des Trainers. Und tatsächlich, Weigel, der zieht auch die Fäden bei Benfica und die Zeitung Rekord, die beschreibt ihn als einflussreich wie nie, meint damit im Team, auf dem Feld, aber letztlich auch im Club.
Könntest du bitte nochmal den Trainer nennen?
Jorge Jesus.
Eieieiei, wie wild sich das anhört so früh am Morgen. Aber das klingt alles, als müsste sich Hansi Flick den Julian Weigel mal genauer angucken, denn Weigel war ja auch mal Nationalspieler. Sein letztes Spiel ist aber schon ein paar gute Jährchen her. 2017 im März stand er zuletzt im Spiel gegen England auf dem Rasen.
Ja, defensives Mittelfeldsechser, das ist seine Hauptposition, aber er kann ja auch zentral im Mittelfeld spielen oder ist als Innenverteidiger einsetzbar, aber das sind alles keine Positionen, auf denen Hansi Flick Stand jetzt einen größeren Need hätte, aber als Backup für die auch sollte er Weigel schon nochmal wieder ins Auge fassen. Die Leistungen würden auf jeden Fall eine Nominierung rechtfertigen, aber Stand jetzt angerufen hat Flick noch nicht, aber die beiden kennen sich natürlich aus der Zeit beim DFB, damals als Hansi noch Sportdirektor war.
Ja, aber heute Abend wird er sich so ein bisschen ins Schaufenster stellen können. Da schaut Flick sich ja ganz genau hin. Und wenn er die Bayern ärgern könnte, naja, dann wird vielleicht sicherlich auch das Telefon mal bei Julian Weigel klingen.
Top und Flop.
Top des Tages ist ein, wie ich finde, sehr begrüßenswerter Vorschlag aus der Serie A in Italien. Die will nämlich bei Rassismusvorfällen in Stadien künftig noch härter durchgreifen. Die Liga plant die Einführung einer lebenslangen Stadionsperre für Fans, die wegen rassistischen Verhaltens auffallen. Und dabei setzt die Liga auch auf den Videobeweis. Der soll nämlich pöbelnde und rassistischen Müll rufende Fans entlarven.
Und der Flop des Tages ist natürlich Eishockeyspieler Evander Kane von den San Jose Sharks. Der wurde von der NHL wegen eines gravierenden Verstoßes gegen die Covid-19-Regeln für 21 Spiele ohne Bezahlung gesperrt. Die Liga macht zur Art des Verstoßes keine Angaben, aber dafür gibt's ja US-Medien und die berichten, dass Kane der Liga und seinem Team einen gefälschten Impfnachweis vorgelegt hätte. Und das ist nur mehr als Flop.
Stand jetzt aktuell.
Wer wird der neue Präsident des DFB? Das ist eine Frage, auf die es Stand jetzt noch keine Antwort gibt. Im Prinzip gibt es noch nicht mal eine Tendenz, welcher Kandidat sich denn die besten Chancen da ausrechnen könnte.
Ja, und das gab es beim DFB schon lange nicht mehr, denn sowohl die Wahl von Fritz Keller als auch die von Reinhard Grindel oder seinen Vorgängern Wolfgang Niersbach und Theo Zwanziger waren reine Formsache. Das stand vorher, stand schon fest und da war das alles auch in den einzelnen Gremien abgestimmt. Es gab nämlich dann auch keine Gegenkandidaten.
Nee, da hatten sich die Landesfürsten mit den Ligavertretern und dem DFB-Vorstand schon im Vorfeld hinter den Kulissen mal auf einen gemeinsamen Kandidaten geeinigt. Und dass das nicht unbedingt zum Wohle der Sache war, ja, das haben die letzten Präsidenten ja irgendwo dann auch allen vor Augen geführt. Viel schlechter hätte es danach ja jeweils nicht laufen können. Von daher finde ich das jetzt erstmal ganz gut, dass es diesmal vielleicht sogar auf eine Kampfabstimmung hinauslaufen könnte mit mehreren Kandidaten und dass es einen wirklich demokratischen Prozess gibt.
Ja, also verschiedene Personen mit möglichst unterschiedlichem Portfolio, das wäre super. Dann hätten die 262 Delegierten auf dem Bundestag am 11. März des nächsten Jahres endlich mal wieder eine echte Wahl. Denn wenn im Vorfeld nur Friede, Freude, Eierkuchen, das Ganze so nach außen getragen wird, hilft ja der Sache dann auch nicht weiter. Vielleicht ist es eben auch mal der Ruck oder vielleicht ja auch ein Rock, der da durchgehen muss durch das Ganze. Der Deutsche Fußballbund hat Probleme, das muss man sagen, auch der deutsche Fußball damit. Und da kann ein bisschen Reibung, unterschiedliche Positionen und Persönlichkeiten dann doch dieser ganzen Debatte auch gut tun.
Mhm. Deshalb finde ich es auch ganz gut, dass Peter Peters antreten will und sich nicht schon vorher davon abschrecken lässt, dass das Amateurlager dann doch einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken will, ihn nicht supporten will, zumal dieser Kandidat ja auch noch nicht mal benannt ist, da hat sich auch noch keiner geeinigt. Deshalb lassen wir mal die Zweifel an Peter Peters Kompetenz, die ja immer wieder angebracht wird, erstmal außen vor. Er wäre auf jeden Fall ein möglicher Kandidat. Und auch, du hast eben gesagt, der Rock, auch die Frauenpower-Initiative Fußball kann mehr, spielt ja mit dem Gedanken, eine Kandidatin ins Rennen zu schicken. Das wären dann schon zwei.
Ja, na klar. Also es wird auch immer wieder, also hörte ich zumindest jetzt rund um das Länderspiel, das ja in Hamburg stattfand, Silja Sasic wird auch mit ins Rennen geworfen, die ja jetzt eben auch eine große Werberin für die Euro 2024 ist und da wirklich auch zusammen mit Philipp Lahm einen richtig guten Job macht. Also dann vielleicht ja noch einen Kandidaten aus dem Amateurlager. Also das ist, irgendwie werden sie sich schon darauf einigen, die Qual der Wahl dann für die Delegierten, das wäre schön. Könnt tatsächlich zwischen drei verschiedenen Ideen vielleicht ja auch noch mehr Richtungen wählen, müssten sich dann wirklich entscheiden. Und vielleicht mal ganz gut, das einfach nicht nur abzunicken, zu bestätigen, was im Vorfeld gesprochen wurde. Das würde bestimmte Erneuerungsprozesse im DFB auch ganz gut tun. Ganz wichtig ist, nach der Wahl muss man mit vereinten Kräften natürlich dann die Zukunft gestalten. Man muss Richtung Besserung marschieren, muss man sagen. Nicht vorher und nicht dann das Ganze dann auch wieder aus den Augen verlieren, sondern die Weichen stellen. Und vielleicht wäre das genau der richtige Moment.
Drücken wir mal die Daumen. Hoffen wir, dass es dazu kommen kann.
Heute in der Sportgeschichte.
Jetzt frage ich dich mal, warum sind italienische Fußballer eigentlich vor allem bei uns in Deutschland als Schauspieler so verschrien?
Also pass auf, du bist ja ein großer Freund des italienischen Fußballs. Ja? Also aus deiner Perspektive, du kannst es natürlich überhaupt gar nicht verstehen, aber es gibt natürlich eine ganze Menge Argumente. Das Jüngste hat uns, hatten wir ja jetzt neulich gerade erst wieder. Kannst du dich noch erinnern, worauf ich anspiele?
Ich hab's verdrängt. Aber du wirst mir sicher helfen.
Pass auf. Also komm, wir gehen mal an die Wurzel. Ja? Wir gehen an die Wurzel allen Übels. Also ein Grund dafür wird heute 50 Jahre alt. Hat heute 50. Jahrestag. So rum ist es richtig. Nämlich der legendäre Dosenwurf von Mönchengladbach. Das war am 20.10.1971. Da trafen Gladbach und Internationale di Milano in der zweiten Runde des Europapokals der Landesmeister aufeinander. Und das Hinspiel gewann Gladbach. Und zwar sensationell mit 7:1. Doch das Spiel wurde nicht gewertet. Denn eine Schauspieleinlage von Roberto Boninsegna sorgte dafür, dass dieser Sieg dann nicht gewertet wurde. Erinnerst du dich, Jörn?
Ja, aber Boninsegna, der behauptet ja bis heute steif und fest, dass eine Cola-Dose von der Tribüne geworfen wurde und er sei von der am Kopf getroffen und ausgenockt worden. Er war ja sogar bewusstlos.
Ja, selbstverständlich. Aber auch erst, als sein Kapitän zu ihm kam und sagte, hey, werd doch mal bewusstlos. Also so heißt es zumindest, sagen Zeitzeugen. Haben wir das Ganze nochmal. Ich habe mir das angeguckt, weil ich gedacht habe, vielleicht findet man ja irgendwo auch noch ein Video. Naja, es steht Aussage gegen Aussage, denn sein Gegenspieler, Ludwig Müller zum Beispiel, der erzählt die Geschichte ganz anders. Der sagt, Boninsegna war an der Schulter getroffen worden und nicht am Kopf. Völliger Quatsch, bewusstlos sei er eben auch nicht sofort gewesen, sondern erst wie vom Blitz getroffen und zusammengesagt, nachdem sein Kapitän und Sandro Mazzola ihm das dann auch irgendwie zugerufen hatte. Und es heißt ja eben auch, dass diese Dose, also die war gar nicht voll, sondern das war eine leere Dose und Gott hab ihn selig, aber Udo Lattek hat auch gesagt, also dich haut keine Feder um und das war sowas, ja. Naja, also Bonenzega soll dann den Teamkollegen auf der Trage, er wurde dann rausgetragen kurz vor Schluss, soll er ihn noch zugezwinkert haben, als er vom Feld getragen wurde,
ja. Auf jeden Fall hat die UEFA damals Bonenzega geglaubt und eben das 7-1 dann doch annulliert. Und das war erstmals in der UEFA-Geschichte überhaupt vorgekommen, dass ein Spiel wiederholt und dann auf neutralem Boden in Berlin dann nochmal gespielt wurde. Doch zuerst war ja das Rückspiel gespielt worden in Mailand. Das hatte Gladbach dann 2-4 verloren. Und diese wiederholte Partie dann in Berlin endete mit 0-0 und damit war Gladbach dann raus.
Übrigens, der Dosenwerfer konnte nie ermittelt werden und die Dose stand lange im Vereinsmuseum von Vitesse Arnhem. Damaligen niederländische Schiedsrichter Jeff Dorpmans, der hatte die Büchse damals mitgenommen und so, das war so als kleines Andenken, hat das dann dem Museum seiner Heimatstadt sozusagen gestiftet. Er glaubt übrigens, dass das Ganze tatsächlich Schauspielerei war und zum 40. Jahrestag, das war 2011, ja klar, 10 Jahre zuvor, bemühte sich Gladbach dann die Dose zu bekommen. Das hat ein Jahr später dann auch geklappt. 2012 ging diese Dose nach Gladbach in einem Festakt sozusagen bei den Fohlen, wurde die Dose übergeben und seit 2019, seit das Vereinsmuseum die Fohlenwelt praktisch also neu aufgelegt wurde, ist genau diese Dose dort jetzt auch ausgestellt.
Und sie ist immer noch leer.
Ja, klar, die waren die voll. Aber gut, naja.
Aber dann ist es auch wirklich gut geworfen, weil Stadien früher waren ja ein bisschen weitläufiger, da war ja ein bisschen mehr Platz. Aber eine witzige Anekdote dazu gibt's auch noch. 13 Jahre nach diesem Vorfall, da durfte Bonenzega denn mich tatsächlich mal richtig schauspielern. Also, ja, so wie das Fußballer eben dürfen, wenn sie in einem Film mitspielen. Er durfte mit anderen Fußballern zusammen, Carlo Ancelotti war da glaube ich auch bei, im Terence Hill Film Keine Haut wie Don Camillo mitspielen und ja, ein Fußballer spielen.
Stand jetzt aktuell.
Von Fußballern kommen wir zu Basketballern, genauer gesagt zu zwei Brüdern aus Deutschland, die ab heute Nacht dann Seite an Seite auf Korbjagd in der NBA gehen dürfen. Moritz und Franz Wagner, die haben wir gestern schon mal kurz vorgestellt, die zwei Jungs vom Prenzlauer Berg, die spielen mittlerweile bei der Orlando Magic.
Ja, und sie schreiben Geschichte, denn sie sind die ersten deutschen Brüder in der NBA, die gemeinsam dann auf der Platte stehen, vielleicht heute Nacht schon im ersten Spiel der Magic bei den San Antonio Spurs.
Und das sorgt natürlich für viel Publicity und ist für die beiden ja ein wahr gewordener Traum, aber eben auch ein Job, den sie gut erledigen wollen und müssen, denn die Erwartungen sind groß, speziell an den Jüngeren, an Franz.
Ja, das ist der Jüngere von beiden, wurde in diesem Sommer als Achter im Draft gezogen und damit einen Pick früher als der legendäre Dirk Nowitzki 1998 und gleich auf mit Detlef Schrempf 1985.
Das sind mal schon große Fußstapfen für Franz Wagner, der ja als Flügelspieler oder Shooting Guard zum Einsatz kommen kann und der ist genau wie sein Bruder über Alba und das College in Michigan jetzt nach oben geschafft hat. Viel Druck also vor seiner Rookie-Saison, doch die will er trotzdem locker angehen. Das hat er dem SID erzählt.
Ich freue mich riesig auf die Saison. Es wird auf jeden Fall eine große Umstellung auch. Wie du gesagt hast, ganz viele Spiele in sehr, sehr kurzer Zeit. Habe ich jetzt so noch nicht gemacht, aber es wird ja auch eine tolle Erfahrung und probiere einfach jeden Tag meine Aufgaben gut zu machen und meinen Job zu machen und dann das genießen, dass man in der NBA ist.
Ja, aber er weiß auch, wo er noch Luft nach oben hat, wo er sich noch verbessern muss im Vergleich zum Beispiel zur College-Zeit.
Ich glaube, der größte Unterschied ist einfach, dass alle erwachsene Männer sind und das Spiel ist einfach viel, viel physischer, viel, viel schneller und ja, die Entscheidungen, die man halt trifft, muss man viel, viel schneller auch treffen und eben auch sicherer sein, gerade mit dem Ball und solche Sachen. Die Jungs sind einfach viel, viel routinierter und so kleine Fehler, die in einem College-Spiel vielleicht gar nicht auftauchen, werden halt sofort ausgenutzt im NBA-Spiel und ich glaube, diese Physis ist, glaube ich, eine Sache, wo ich mich dran gewöhnen muss.
An die hat sich der 3 Jahre ältere Moritz ja schon besser gewöhnen können. Orlando bereits seine 4. Station in der NBA, aber jetzt peilt er endlich den Durchbruch an. Moritz weiß daher auch, wovon er redet, wenn er über seinen kleinen Bruder sagt, dass dieser sich vor allem durch sein super Raumgefühl und super smarte Bewegung auszeichnet und für sein Alter erstaunlich wenig Fehler macht.
Ja, vielleicht zu Hause, denn die wohnen ja auch gemeinsam. Also auf dem Court sind die beiden Wagners vereint, auch daneben, sie wohnen unter einem Dach. Es ist schon ein bisschen ungewohnt, das sagen beide, aber sie harmonieren da auch zusammen und freuen sich, gemeinsam spielen zu können.
Die Preseason hat jetzt schon großen Spaß gemacht zusammen und ich glaube auch so das Daily Life macht großen Spaß. Ja, ist eigentlich ganz lustig. Also nach dem Training meistens machen wir unseren Mittagsschlaf in unseren getrennten Zimmern, verfolgen Sport natürlich ganz doll. Manchmal, wir haben einen Pool auch bei uns im Garten, manchmal legen wir uns einfach raus und chillen ein bisschen. Aber ja, ich glaube, nach dem Mittagsschlaf so um 5 Uhr, dann treffen wir uns wieder ein im Wohnzimmer und dann machen wir es zusammen.
Mittagsschlaf bis 5, das möchte ich auch mal machen.
Ja, na, manchmal schlafen Menschen mit offenen Augen, habe ich gehört.
Ja.
Körperliche Anwesenheit reicht manchmal.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
So wie gestern, da steht auch heute wieder Fußball im Mittelpunkt und natürlich Handball ganz oben auf der Tagesagenda.
Bayern München und der VfL Wolfsburg sind in der Champions League gefordert. Die Bayern in Lissabon, das ist ein Ort, du hast vorhin schon gesagt, der für die Bayern große Erinnerungen weckt, aber das ist auch ein Ort, an den Trainer Nagelsmann mit seinem Ex-Club weniger gerne denkt.
Ich habe schon die Erinnerung an ein absolut beschissenes Halbfinale von uns, was wir damals besser hätten machen können.
Ja, die Erinnerung kann er ja vielleicht auslöschen, wenn er mit den Bayern 3 Tage nach der Gala gegen Leverkusen dann im 3. Gruppenspiel bei Benfica den großen Schritt in Richtung Achtelfinale macht.
Das allerdings ohne Goretzka und ohne Davis. Goretzka hat eine Erkältung, Davis Probleme am Oberschenkel. Wolfsburg strebt dann nach bislang 2 Unentschieden bei RB Salzburg seinen ersten Sieg in der laufenden Saison der Königsklasse an, ohne Wort Weghorst. Ja, der Impfskeptiker hat Corona. Selbst schuld. Also wir wünschen ihm dennoch einen milden Verlauf. Und sagen natürlich gute Besserung.
Selbstverständlich. Und in der Handball-Champions League will der deutsche Meister THW Kiel seine Ausgangsposition für das Rennen um die Direktqualifikation fürs Viertelfinale festigen. Im Duell der beiden schärfsten Verfolger des dänischen Spitzenreiters Aalborg Handbold empfangen die Zebras den ungarischen Vertreter von Pick Szeged.
Allerdings muss der THW in der Begegnung nach Impfdurchbrüchen auf seinen norwegischen Starspieler Sander Sagosen und Ex-Nationalspieler Steffen Weinhold verzichten.
Und wie sich das Fehlen der beiden auswirken wird, das erfahrt ihr zum Beispiel auch bei den Kollegen vom Sportradio Deutschland. Die halten euch da ganz aktuell über alles auf dem Laufenden. Alle 15 Minuten gibt's frische News und ganz viele Experten aus dem meinsportpodcast.de Universum hört ihr da auch im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und ab 7.07 Uhr sind wir dann morgen wieder für euch da. Im Podcatcher eurer Wahl oder wie immer auch auf meinsportpodcast.de.
Wir haben für euch Sport für die Ohren. Rund um die Uhr, klickt euch einfach mal durch. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Giro Immobile.
Genau. Und Alessandro Altobelli.
Ja, ich lasse mich jetzt sofort fallen, stehe aber dann sofort wieder auf, wenn es den Elfmeter gibt. Alles klar?
Nein, du kriegst gleich eine Dose an den Kopf, wenn du nicht aufhörst hier.
Aber eine leere bitte.
Eine volle.
Und ich hau doch keine Dose um.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.